Aber ich sag immer, man muss dieses Kribbeln haben. Ne? Man merkt dann, ob man Bock hat.
Und Insta, da gibt's immer noch?
Gibt's immer noch. War gerade auf KubeCon auch neben uns der Stand.
Ach was.
War eigentlich ganz witzig. Okay, IBM hat da super Erfolg mit. Du kommst aus Münster, ich war lange bei Cozentric unterwegs. Bei euch sitzt eine Finanzinformatik. Dann gibt's eine LVM, ein Provinzial Rheinland, ein Westlotto. Das sind alles IT-Buden eigentlich. Du kannst heute keine Versicherung mehr verkaufen ohne ein Außendienstsystem. Und die müssen laufen.
Heute zu Gast haben wir zum zweiten Mal Mirko Novakovic. Beim ersten Mal, das ist knapp ein Jahr her, habe ich dich schon eingeführt mit wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Startup-Founder Deutschlands. Das ist große Ansage, aber da steckt ganz viel Wahrheit drin. Das werden wir heute auch nochmal mitbekommen. Auch gerade mit dem, was du aktuell aufbaust, bist du schon wieder an etwas dran, was richtig groß ist und weiter wird. Und ich will natürlich, oder wir wollen hier ein Update bekommen mit Dash Zero, wie es da läuft. Wir sind letztes Mal so raus, dass du gesagt hast, es wäre eine krasse Enttäuschung, nicht 1 Million ARR zu knacken im ersten Jahr nach Verkaufsstart eurer Software.
Korrekt.
Und ihr habt es geschafft, ne?
Ja.
Habt ihr es deutlich geschafft?
Ja.
Deutlich
geschafft. Ich glaube, wir hatten die 1 Million nach 6 Monaten.
Boah. Okay.
Und sind jetzt bei ein paar Millionen.
Mit Beschleunigung entsprechend.
Mit Beschleunigung, genau. Es geht also wirklich exponentiell nach oben.
Ja.
Ich glaube, dass wir nicht mehr allzu weit vor 10 stehen.
Krass.
Ja, also würde jetzt sagen, wäre eine harte Enttäuschung, wenn wir in den nächsten 6 Monaten nicht 10 erreichen.
So, jetzt wollen alle wirklich verstehen, was machst du da eigentlich? Ja. Ne? Da müssen wir einmal genauer verstehen. Weil das ist erstmal krass, weil so sind wir letzte Woche, das war eigentlich der Cliffhanger tatsächlich, weil wir waren wirklich so raus, du hast ja sogar gesagt, um das nochmal ganz kurz nochmal wirklich zu wiederholen, ein Startup, das das nicht schafft, kann eigentlich Pivot nur dicht machen. So hart bist du da rangegangen. Also mit, wenn du rausgehst mit Verkauf, ist das, was du sagst, 1 Million Dollar, ist doch fast egal, ne?
Ob das ist egal.
Oder wurscht. ARR, wenn du es nicht packst, dann hast du eigentlich ein Problem.
Genau. So. Genau, weil es für mich die Validierung ist. Ne? Also klar, man kann diskutieren, was ist Product Market Fit? Ne? Ja. Ich glaube, man kann auch mit 10 Millionen Revenue nicht Product Market Fit haben. Aber ich glaube schon, dass die einzige relevante Metrik im Software-Business ist Umsatz. Ne? Wenn du ein gutes Produkt hast, werden die Leute dafür bezahlen. Und dann, das ist die Metrik, die du messen solltest. Ne? Alles andere sind für mich so Fake-Metriken. Ne? Die macht man, wenn man Revenue nicht hinbekommt, dann sucht man sich eine andere Metrik. Ne? Adoption, Anzahl User, weiß ich. Ne? Aber es gibt sicherlich Ausnahmen. Ne? Es gibt sicherlich Ausnahmen an Businessmodellen, wo man sagt, man geht über ein Freemium erstmal rein, weil man einen Markt abgrasen möchte. Ne? Dropbox oder was weiß ich, wie sie es damals gemacht haben. Oder du hast ein Open-Source-Modell, wo du eher Adoption erstmal brauchst. Das kann es geben, aber ich sag mal, im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist Revenue der Nordstern, den man kennen muss. Dann sind übrigens auch, das sage ich auch immer anderen Foundern, ich sage mal, also ARR, Wachstum des ARR, wenn das stimmt, dann sind alle anderen Metriken egal.
Die übertrumpfen alles.
Egal.
Ja.
Also wenn du dir jetzt, wir haben kurz vorher über Lovable gesprochen, in 6 Monaten auf 100 Millionen und dann fragen sich Leute, sind die profitabel, was ist deren? Ist egal.
Ja.
Wer es schafft, von 0 auf 100 zu kommen, der kriegt Geld, sieht man ja gerade, die Bewertungen steigen, der kann weiter wachsen und dann wirst du irgendwann die anderen Metriken hinbekommen. Ne?
Ja.
Dann wirst du auch optimieren auf Gross Margin, auf was anderes, aber das ist im Moment egal.
Und du sagst natürlich auch, dass mit einem Investoren-Mindset, du bist ja in vielen Startups investiert. Ja. Wie viele sind das so circa? 50?
85.
85 sogar mittlerweile schon. 85, also da ist doch noch was dazugekommen anscheinend, obwohl du gesagt hast vor einem Jahr, du bist jetzt guckst ein bisschen selektiver drauf. Also das machst du auch, du investierst stark. Du hast ursprünglich mal, man kann ja gerne zurückgehen nochmal, da haben wir ein bisschen mehr drüber gesprochen, Cozentric gegründet, mit aufgebaut. Das ist bis heute eine der führenden IT-Unternehmensberatungen.
Ja.
Richtig groß. Dann in dem ganzen Instana, quasi ein Spin-off gebaut.
Ja.
Dann hast du, das war dein fuller Fokus, hast du geexited, 500 Millionen an IBM.
Ja.
Dann hast du eine Auszeit gehabt. Wir sind jetzt gerade hier in Solingen in einem wunderschönen Coworking-Space. Das hast du in so einer kurzen Auszeit mit aufgebaut oder gebaut. Und auch andere Sachen, Restaurants, Weinbar, kann man alles gar nicht jetzt zeigen hier. Aber eine Menge steckt hier in diesem Gebäude drin, von diesen Sachen, Fitness Center. Und dann hat es dich irgendwann gepackt, im Urlaub irgendwie, Da hast du dann nochmal, also vor allem final, auch vom, so in welche Richtung das geht, dass unternehmerisch nochmal losgehen soll, dann ist sozusagen auch dieser Name Dash Zero, das Thema, ist dir da nochmal so richtig gekommen, dass du doch nochmal angreifen willst.
Genau.
Das war, das ist so in a nutshell.
In a nutshell ist es das, ja, genau.
Ist so gewesen.
Genau.
Und zwar für dich war das schon so, wenn dann richtig. Also es war für dich klar, weil du hast eigentlich ja gedacht, diesen ganzen Space, Observability und auch IT ganz allgemein, Frage, ob du da nochmal hin zurückgehst. Das war für dich nicht so ganz klar, oder?
Das war für mich nicht klar, vor allen Dingen, weil ja, ich sag mal, so ein Startup ist ja auch hart. Ne? Also wenn ich mir auch jetzt mein Leben angucke, dann kann man sich dann schon fragen, warum mache ich das überhaupt? Ne? Ja. Also es ist natürlich bestimmt von Arbeiten. Ne? Und Reisen und weg sein und dafür muss man bereit sein. Ne? Und mir war das natürlich klar, ich habe das schon zweimal gemacht, eine Firma gegründet und ich wusste, auch die ersten Jahre sind auch besonders schwer. Mhm. Ich wusste, was auf mich zukommt. Ne? Mhm. Und da muss man sich schon sehr bewusst für entscheiden. Ne? Ich sage manchmal, es gibt ja auch so Lifestyle-Gründer. Ne? Ja.
Warst du auch mal was als Freelancer, oder?
Kann man ja, so ein bisschen, ja, genau. So,
losgelaufen,
ja, genau. Aber ich sag mal, Startup ist harte Arbeit.
Ja.
Ne? Ist kein Lifestyle. Ne? So, das muss einem bewusst sein.
Oder beschreiben wir deinen Lifestyle. Du bist gerade in Atlanta gewesen, auf der KubeCon, fette Veranstaltung, Riesenmesse, schon alles pipapo. Jetzt bist du mal hier, jetzt geht's schon wieder zu Slush. Irgendwie, ne?
Ja, ich hab, so. Genau. Ich hab, bin eine Woche weg gewesen in Atlanta auf einer Messe. Dann kommt man irgendwie durch die Nacht, fliegt man zurück, kommt samstags morgens nach Hause, adaptiert sich ein bisschen, räumt seine E-Mails auf. Dann hatte ich gestern, ich habe gestern Abend noch gedacht, ich habe gestern Morgen um 7 Uhr morgens angefangen zu arbeiten, bis 21 Uhr gearbeitet. Das sind 14 Stunden, ne? Wirklich am Stück, weil ich was nacharbeiten musste. Heute einen langen Tag, jetzt gleich fahre ich nachdem ich hier den Podcast, da ist noch eine Veranstaltung hier, fahre ich um 22 Uhr los, fahre nach Mannheim. Mhm. Weil ich morgen da um 9 Uhr die Keynote auf einer Konferenz in Mannheim gebe.
Das machst du auch noch dazwischen.
Ne? Genau, das war also ich dazwischen. 9 Uhr morgen Keynote. Dann habe ich noch ein Roundtable später und nehme dann den Flug um 21.50 Uhr nach Helsinki, komme um 1.20 Uhr nachts in Helsinki an, habe am nächsten Tag auf der Slush den Vortrag, treffe mich so mit 7, 8 VCs, habe ich schon Termine gemacht, übernachte und nehme den 6 Uhr Flug zurück nach Frankfurt, um dann mit dem Auto nach Bonn zu einem Kunden zu fahren.
Mhm. So. Das sind einfach auch Einsichten.
Das ist einfach so, einfach um das mal jetzt nur die Woche per se und das geht halt immer so weiter. Ne?
Ja,
da
das ist 24-7 fast.
24-7.
Und du musst, das hast du mal geschrieben, Sport machen und so, Ausgleich suchen, damit du diese Performance auf die Straße kriegst. Das ist so unmöglich auch, ne?
Geht gar nicht anders,
das,
genau.
Das ist so, ne? Und es war doch auch so, kann man das so fairerweise sagen, mit Insta am Ende auch eine gewisse Kombination Müdigkeit, Competition, Datadog, und so haben wir letztes Mal besprochen, wo du dann, und Timing, ne, wo du gesagt hast, jetzt ist eigentlich eine gute Opportunity zu sagen, so, hey, jetzt ist eigentlich erstmal dicht.
Auf jeden Fall. Ich habe ja auch eben gesagt, diese 1 Million, das ist ja auch sozusagen Wachstum und schnell wachsen, das ist ja auch eine Motivation. Mhm. Und dann kannst du dieses Tempo auch durchhalten.
Ja.
Ich glaube, wenn du dann irgendwann in den Punkt kommst, wie wir bei Instana waren, Covid, wir mussten Leute entlassen, also du hast diesen ganzen Druck, diesen Stress. Und dann hast du noch Negativ-Events.
Ja.
Musst Leute entlassen. Ja. Irgendwie verlierst einen großen Kunden. Ja. Wachstum ist nicht ganz da. Fundraising wird auf einmal schwierig. Und dann denkst du dir auch, mein Gott, ich arbeite 80 Stunden die Woche, gebe Gas, fliege um die Welt, sehe meine Kinder kaum. Und dann ist auch noch scheiße. Also, ja,
ein gutes Angebot.
So. Und dann kriegst du ein gutes Angebot. Dann bist du natürlich in einem ganz anderen Mut, wie wenn du sagst, ey, ich wachse gerade wie Hölle. Ich stelle Leute ein, ich gewinne einen Kunden am anderen, ich kann fundraisen. Dann sagst du natürlich auch, nee, verkaufe ich nicht.
Ja.
So, dann ist die Motivation natürlich da. Das heißt, bei mir war es schon die Kombination aus, wir waren nicht mehr dieser Rising Star in dem Moment. Vielleicht wären wir es wieder geworden, aber wir hatten ein Top-Angebot.
Ja.
Und dann fühlst du diese Müdigkeit und siehst halt, oh, ich kann das Ganze jetzt beenden. Ne?
Kannst du sagen, wie viel Umsatz Instagram damals gemacht hat?
Kann ich nicht genau sagen, aber wir hatten einen guten Multiple. Also man kann schon sagen, dass unser Multiple so beim 20-fachen ungefähr des Umsatzes war. Mhm, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, dass wir so 25, 30 Millionen Umsatz irgendwo in der Range wahrscheinlich gelegen haben.
Ja.
Genau kann ich das nicht sagen.
Ich frage deshalb, weil ihr seid in einem ähnlichen Space, werden wir gleich nochmal mehr erfahren, auf dem Weg, da wieder hinzukommen. Oder vielleicht sogar zu überholen. Also je nachdem, du hast letztes Mal gesagt, jetzt spielst du das eigentlich schon nochmal, um das auch Endgame, also zu gucken, wie weit kann man das treiben? Also auch um sozusagen den US-Player mal ein bisschen.
Auf jeden Fall.
Also
wir sind jetzt im ersten Jahr. Ich habe ja eben schon gesagt, dass wir da ganz gut stehen und ich denke, dass wir nächstes Jahr den Umsatz, den wir bei Instana nach 5 Jahren hatten, nächstes Jahr haben.
Crazy. Ja. So, also das da, ist so viel zum Thema Einholen. Da bist du also echt kurz davor. Obwohl es ein ähnliches Thema ist, ja. aber ein komplett anderer Approach. Das ja. kannst du vielleicht auch noch mal gleich ein bisschen erklären. Ich habe noch so eine Frage oder einfach, um dich noch besser für alle hier zu verstehen. Umsatz, Revenue, also auch CRO, ganz wichtige Position. Ja. Kannst du uns da mal kurz die Geschichte erzählen, wie ja, du dann reingeholtest? Weil ich fand klar. die mega.
Ja, klar, ja, also ich habe ja den Oliver Manojlovic von geheiert, der VP Sales bei Personio war, einem der, glaube ich, am besten bewerteten Startups in Deutschland. Und ich kenne den Oliver schon lange, wir kennen uns schon 18, 20 Jahre. Damals war er bei Boland und wollte mir ein Load-Testing-Tool bei der Dresdner Bank in einem Projekt verkaufen. Und ich habe mich dann für einen Konkurrenten entschieden. Und wir haben aber nie den Kontakt irgendwie verloren und haben uns gegenseitig immer beobachtet, auch im Angel Investment was gemacht. Und dann vor ja, ein paar Monaten habe ich einen Anruf bekommen, dass mir jemand gesagt, pass auf, ich habe die Info bekommen, der Oliver verlässt Personio zum 1.9. Mhm. Das war im Juli oder so. Und ja, dann habe ich ihn, also nachdem ich aufgelegt habe, habe ich sofort die Nummer gewählt. Ne? Mhm. Habe gesagt, Olli, das war ein Mittwoch, ich werde das nicht vergessen, Mittwoch Nachmittag. Ich habe gesagt, Olli, was machst du Freitagmittag? Ich komme nach München zum Essen. Ne? Hat er gesagt, habe ich Zeit? Oder im Flieger gesetzt, nach München geflogen. Mhm. Ich glaube, wir waren 2,5 Stunden, haben wir ein schönes Schnitzel gegessen in München. Mhm. Und dann war klar, okay, ich wollte rausfinden, also ich wusste natürlich, dass er das inhaltlich kann. Ne? Er hat ja. Dort bei Personio das Unternehmen von, ich glaube, 3-4 Millionen bis hin zu 200 Millionen plus begleitet. Der hat ein Riesenteam aufgebaut, der kennt unseren Space. Er war bei New Relic, einem unserer Konkurrenten vorher für Europa, verantwortlich im Vertrieb. Also das heißt, ich wusste, der Fit ist da, da brauchte ich ihn nicht zu qualifizieren. Aber was mir nicht klar war, wenn man in so einem Unternehmen arbeitet wie Personio, dann als VP Sales hat man auch einen hohen Aktienanteil. Das Unternehmen ist hoch bewertet. Mhm. Wo ist die Motivation noch da, in einem Unternehmen wie uns Gas zu geben? Ne? Und das war eigentlich für mich das Wichtigste, zu gucken in den 2,5 Stunden, okay, Olli, hast du noch das Funkeln in den Augen? Mhm. Und hast du Bock weltweit mit dem ganzen Traveln und alles? Er hat auch kleine Kinder. Hast du Lust, das zu machen? Und da war es ziemlich schnell klar geworden, ja.
Der noch hat, an dem Abend? Oder?
Noch bei dem Essen. Krass. Bei dem Essen okay. ist mir klar geworden, okay, der hat das Feuer noch, der hat Bock. Und er hat auch Interesse und dann habe ich gesagt, okay, machen wir Folgendes, nächstes Wochenende fliegen wir zusammen nach Mallorca, da habe ich ein Haus und dann bringe ich noch ein Team mit, die Leute, mit denen du zusammenarbeiten willst und dann machen wir ein Wochenende Workshop, wie könnte Dash Zero zusammen mit dir aussehen.
Hat er das Produkt, also wirklich, du sagst, er kennt den Bereich, er hat das schon verstanden. Also es war nicht so,
hat er das grob verstanden, konnte. Genau. Aber das, da wollen wir uns auch sagen, wir wollen dir erklären, genau, wir nehmen uns 2 Tage Zeit, erklären dir das Produkt, du erklärst uns, wie du rangehen möchtest, wir entwickeln einen Plan zusammen.
Würdest,
genau.
Die Organisation
was würdest. Du brauchst, wie du wachsen möchtest, wie viel Kohle man dafür braucht, passt das zusammen. Und dann haben wir 2 Tage da gearbeitet, ne? Und natürlich auch gegessen, ein Weinchen getrunken, uns kennengelernt besser. Mhm. Und er hatte dann andere Angebote noch, das wusste ich. Ich wusste dann auch, wo und habe versucht, dann natürlich auch noch Einfluss zu nehmen, wie in so einem Sales-Prozess und habe ihn dann geclosed.
Hammermäßig, also, ja. Und war wahrscheinlich jetzt auf dieser Reise, die wir gerade beschreiben, schon auch zentral.
Ja, ist ein elementarer Baustein. Ich sage immer, die Menschen, die man hiert, das ist das Unternehmen. Ne?
Ja. Und sag mal, hattest du damals, also als du diesen Anruf bekommen hast, muss das ja etwas gewesen sein, was du kommuniziert hast, dass du so eine Position genau möglichst zeitnah, wie kommt das? Dass
sowas? Nee, ich habe keinen CEO gesucht.
Ach krass.
Also tatsächlich so, ich habe keinen gesucht. Die Person kannte beide Unternehmen gut, wusste, wo wir stehen und dachte sich, vielleicht ist das jemand für uns, ne? Auch mit der Vergangenheit. Und dadurch hat er mir das einfach mitgeteilt, ne? So nach dem Motto, da ist jemand demnächst verfügbar, ich weiß nicht, ob er jemanden sucht, aber ich habe eigentlich am Suchen. Also ich hätte auch keinen CRO geheiert. Das war ein opportunistischer Move. Ne?
Und wenn ich jetzt so drauf schaue als Startup-Founder, brauche ich einen CRO? Also wirklich jetzt so, weil viele haben vielleicht einen Head of Sales oder auch alles Namen, ne? Aber so, um immer zu verstehen, was macht eigentlich ein CRO?
Ja, also vielleicht auch, ich habe ja eben gesagt, nach 6 Monaten hatten wir die Millionen. Im Juli habe ich den Anruf bekommen. Wir waren also vielleicht ein bisschen über 1 Million ARR. Ja. Da braucht man noch keinen CRO.
Ja.
Ne? So, ein CRO gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu definieren. Bei uns ist er verantwortlich für das gesamte Go-to-Market. Das heißt, er verantwortet den Vertrieb, Customer Success und Marketing. Also alles, was zu den Go-to-Market-Einheiten gehört. Das heißt, es ist im Grunde ein Manager, der legt den Prozess fest, der hiret das Team. Mhm. Und wenn man einen CRO hat, dann braucht man natürlich auch ein entsprechendes Team. Ne? Sonst lohnt sich das nicht. Wir waren ja zu dem Zeitpunkt 3-4 Sales-Leute.
Ja.
Das ganze Team hatte 3-4 Leute.
Also aber eigentlich Overkill, aber mit
eigentlich Overkill, klar, genau. Aber dann war klar, deswegen der Workshop zu sagen, okay, ich war ja dann auch kurz davor oder war am Überlegen, eine Series A zu raisen. Mhm. Und habe dann auch gesagt, okay, Olli, das, was du aufbauen willst, da brauche ich viel Geld, muss ich jetzt auch die Series A dann raisen, ne? Sonst hätte ich das gar nicht finanzieren können. Und wir haben dann die 35 Millionen Series A geraced.
Übrigens erst vor kurzem, congrats.
Oder genau, zumindest erst genau. Vor kurzem. Ja, das war dann danach. Das war wirklich danach, Juli, Olli, dann Series A geraced. Also wie gesagt, das ist dann auch im Startup-Leben so, dass man sagt, okay, jetzt habe ich die Opportunity, ich hire den, wir gehen jetzt all in, wir hiren, ich glaube, wir haben seitdem er dann an Bord gekommen ist, der hat jetzt gerade erst angefangen, ne, der hat dann noch einen Monat Pause gemacht, ist jetzt reingekommen vor 2 Wochen.
Ach so, aber, so frisch ist er drin.
Ah, ja, okay. Ja, er ist jetzt erst 2 Wochen dabei, aber wir haben natürlich parallel dann...
Vorschusslorbeeren eigentlich, wenn ich sage.
Nein, aber wir haben auf Basis seiner Idee, haben wir dann natürlich einen Plan gemacht und haben jetzt roundabout 40 Leute eingestellt im Vertrieb.
Okay, also nur im Vertrieb.
Nur im Vertrieb, 40 Leute, wir sind jetzt knapp 90 Leute.
Okay.
Als wir ihn geheiert haben, waren wir Mitte 30 Leute. Das muss man jetzt auch überlegen. Ne? Juli 35, hire Olli, sagen wir gehen all in. Und dann haben wir angefangen, 40 Leute im Vertrieb zu heiren. Ne? Wir haben ein Office in Amsterdam aufgemacht, wir haben ein Office in New York aufgemacht, wir haben einen VP Sales in den USA eingestellt, wir haben Head of Sales für Commercial hier in Europa eingestellt. Also wir haben ein ganzes Team aufgebaut und dann geheiert. Ne? Mhm. Also es ist jetzt auch Vollgas. Ne?
Okay.
Also wir haben dann entschieden, wir holen den Olli, wir haben das Potenzial, wir waren uns sicher, wir haben Product Market Fit, wir können verkaufen, wir haben die Kunden, wir haben jetzt 350 Kunden, ja, Zahlende. Wir sind uns sicher, wir können jetzt wachsen. Ne? Und das ziehen wir jetzt mit aller Aggressivität komplett durch.
Mhm. Und diese 350 Kunden ist von bis, also von Freemium oder ganz kleiner Account bis hin zu...
Also Freemium nicht, nur zahlende Kunden, das sind 350 zahlende Kunden. Also jeder hat Umsatz mit uns, kann aber auch wenig, können $10 im Jahr sein im Zweifel. Bis unser größter Kunde ist jetzt so knapp 1 Million.
Okay,
so. Also in der Range bewegen sich die Kunden.
Okay, krass. Ja. Also dann, okay, in der Range heißt es, dass ein einzelner Kunde eigentlich schon ganz signifikant den Share hat am ARR.
Logisch. Ja,
also, ist ja klar.
Wir also wir sind jetzt auch in Q4 an Kunden dran, die mehrere Millionen Umsatz machen werden pro Jahr.
Okay.
Ja.
Krass. Und Founder Sales, ist das überhaupt noch relevant? Das also du konkret jetzt noch?
Auf jeden Fall ist das relevant. Ja, ja, klar.
Also bei
klar.
1 Million hätte ich gedacht, klar, das ist vor allem getrieben auch von dir.
Also es ist in, das ist dann auch besonders noch in bestimmten Deals relevant.
Schon, dass du rein bist bei den großen Accounts, die wollen dich sehen, die wollen
noch mal, mich sehen, die wollen auch wissen, ist das Unternehmen nächstes Jahr noch da, was ist meine Vision, wie, ne, das gehört dazu. Mhm. Ich muss jetzt nicht mehr Cold Calling machen, ne? Mhm. Das ist auch klar.
Bist du der einzige Founder eigentlich bei?
Nee, wir sind insgesamt ein Founding-Team von 5 Leuten.
5 Leuten, okay.
Ja.
Aber du bist CEO?
Und ich bin CEO, Mitfounder, genau.
Okay.
Ja.
Und warum braucht man euch so? Also das ist ganz stumpf gefallen. Also mit diesem Wachstum heißt ja, da ist ein riesiger Need.
Also vielleicht auch da ganz wichtig, der Markt, in dem wir sind, heißt Observability. Das Thema ist im Grunde, dass wir Anwendungen überwachen hinsichtlich Performance und Fehler. Mhm. Also wenn du, weiß ich nicht, ein E-Commerce-Shop bist, dann willst du wissen, ob die Kunden deine Ware auch gerade kaufen können oder ob irgendwie Bezahlung nicht funktioniert, weil da Fehler geworfen werden. Oder du willst auch wissen, geht das schnell genug, ne? Oder springen die Nutzer ab, weil es zu langsam ist. Das helfen wir. Und wir helfen dir dann auch genau die Probleme zu finden in deiner kompletten, komplexen Infrastruktur, in der Cloud. Ist es ein Server? Ist es Speicher? Ist es das Netzwerk? Ist es ein Anwendungsproblem? Datenbankfehler? Mhm. Das können wir dir
muss
sagen.
In hohen Geschwindigkeit, sehr zielgerichtet,
genau. Schnell handeln. Genau.
Weil das nennt sich halt,
man versucht eben mit diesem Tool den sogenannten MTTR, Mean Time to Repair, also wie lange dauert das vom Problem, bis ich den gefixt habe, zu reduzieren, ne, dass die Entwickler schnell das Problem fixen können. Das ist ein Markt, der ist ca. 40, 50 Milliarden groß, also das ist ein Riesenmarkt, eine der größten Softwarekategorien und es ist auch ein absoluter Red Ocean Markt, das heißt, es gibt dort 20, 30 relevante Player im Markt.
Datadog.
Datadog ist der größte, genau. Datadog ist der größte. Dynatrace ist auch einer der großen. Mhm. Beide in Börsen notiert. Mhm. Genau, das sind unsere Konkurrenten.
Ja, die ihr jetzt angreifen wollt.
die wir angreifen.
Ja. Und ganz entscheidend bei euch ist ja das OpenTelemetry, ne?
Genau, OpenTelemetry ist ein neuer offener Standard. Also man muss sich das so vorstellen, um diese Anwendung zu analysieren, brauche ich verschiedene Datentypen. Logs, Metriken, sogenannte Traces, die den Code-Durchfluss darstellen. Und das war bisher immer proprietär. Also jeder Hersteller hat sogenannte Agenten gebaut, um diese Daten zu sammeln. Und das Datenformat hat jeder für sich definiert. Und das ist jetzt anders. Jetzt gibt es diesen Standard OpenTelemetry, der einmal definiert für alle, wie diese Daten erhoben und wie das Format dieser Daten aussieht. Damit kannst du jetzt auch von verschiedenen Tools und Plattformen die Daten zusammenführen. Das ging vorher nicht. Und das ist ein Riesenshift. Der Standard ist jetzt 6 Jahre alt, ist von den großen Cloud-Vendoren mitgetrieben worden. Google, Amazon, Microsoft, große Vendoren, auch Splunk und sowas. Das haben wir als Chance gesehen, genau. Ein Tool zu bauen, was zu 100% auf dem Standard basiert.
Wenn du sagst wir, dann vor allem du, oder? Oder wie ist das entstanden?
Aber ja, wie gesagt, das Founding-Team habe ich schon zusammengetrommelt damals. Also ich hatte so die grundlegende Idee. Und dann habe ich aber das Team zusammengetrommelt, wieder auf Mallorca. Haben wir da auch einen Workshop gemacht. Und haben diskutiert, ob das
Sinn macht.
Sinn macht.
Also, genau. Und wie hat es Klick gemacht? Also da hat es einen ultimativ Klick gemacht, logisch. Aber wo, also du musst ja irgendwie gedacht haben, so krass, also dieses OpenTelemetry muss irgendwie mit dem Background, den du hattest, das ist eigentlich Game Changer. Da müssen wir jetzt angreifen.
Genau, das ist natürlich eine grobe Idee. Aber ich sage immer, man muss dieses Kribbeln haben. Ne? Also man merkt dann, ob man Bock hat.
Aber kannst du das noch irgendwie rückblickend sagen, was das war? Also irgendwie gab es da so einen Schlüsselmoment?
Ich war ja 3 Jahre raus, ne? Ja. Und ich hatte einfach wieder Lust, in dieses Business reinzukommen. Ich habe gemerkt, mir macht das Thema Spaß. Ich finde die Kategorie einfach geil. Ich hatte das Gefühl, mit diesem Change, du brauchst ja immer einen Change im Markt. Ne? Du kannst ja nicht in einem nicht veränderten Markt mit einem neuen Produkt rauskommen, ist schwierig. Ne? Und ich dachte, dieses OpenTelemetry ist ein Change, der groß genug ist. Und da hatte ich einfach Lust, das zu machen. Ja.
Okay.
Du machst ja keinen großen Plan. Also ich zumindest. Ich bin kein großer Planer, der sich genau überlegt, sondern dann sage ich, hey, das reicht mir. Und jetzt lege ich los.
Okay, da waren mehrere Sachen, die zusammengekommen sind wieder. Das war nicht so ein Schlüssel-Aha-Moment oder so. Okay, nee. Ich muss jetzt, das ist die Opportunity, ich muss jetzt angreifen, so. Nicht so diesen einen Schlüssel, und manchmal ist das ja vielleicht so, dass es einen ganz Schlüssel einen Klick-Moment gab.
Okay.
Nein. Und Insta, da gibt es immer noch?
Gibt es immer noch, war gerade auf KubeCon auch neben uns der Stand.
Ach was.
War eigentlich ganz witzig. Okay, also ich habe mich immer dazwischen gestellt und war wahrscheinlich der einzige Founder mit 2 großen Ständen auf der Konferenz. ein paar Leute kannte ich noch. Einer unserer damaligen SAs, jetzt Nordamerika-Chef geworden. Ganz cooler Typ, Drew Flowers. Klar, man tauscht sich freundlich aus. Ne? Hab mir das Produkt jetzt nochmal angeguckt. IBM hat da super Erfolg mit. Also das ist auch schön eigentlich, ne? Dass man weiß, es waren erfolgreiche Akquisitionen, die verkaufen das gut, haben es gut weiterentwickelt. Also, ja.
Ist ja witzig, dass ihr dann sogar nebeneinander steht.
Stehen wir nebeneinander und sind jetzt eigentlich Marktkonkurrenten.
Ja.
Wir haben gewisse andere ICP, ne? Also unser potenzieller Kunde ist ein bisschen anders wie der Instana-Kunde bei IBM. Ne?
Inwiefern?
Ich sag mal, der Instana-Kunde ist wahrscheinlich eher, ich weiß jetzt nicht, ob die Kunden sind, ich sag das jetzt mal, einfach eine Finanzinformatik bei dir in Münster.
Ne? Sehr guter Kunde bei uns.
So, das ist wohl eher ein IBM-Kunde, ne? Die wahrscheinlich eher kein Cloud-Produkt, sondern eher On-Premise nehmen, ne? Was Instana ist, auf Datensicherheit und sowas Wert legen und wahrscheinlich einen Mainframe haben, den sie mit überwachen wollen.
Ja.
So, und das ist alles, was wir nicht haben. Ne? Mhm. Wir sind nicht On-Premise, wir sind Cloud-Only. Mhm. Wir können den Mainframe nicht. Wir gucken eher auf Cloud-Native-Technologien, Kubernetes und sowas. Also wir sind eher in einem moderneren Stack.
Aber die sind auf der KubeCon trotzdem dann.
Ja, klar, die sind auch für KubeCon, klar, weil du natürlich dort auch Kunden hast, wie wir haben ja auch dort mit Kunden geredet von JP Morgan Chase oder Morgan Stanley, American Express, die waren auch alle da. Ne? Da ist die Frage, wo sind die in dem Spektrum? Sind die eher Cloud-Native, sind die eher klassisch? Da wird eine IBM auch Kunden gewinnen können, klar. Aber da sind wir eher, wir sind zwar Konkurrenten im Markt, aber in einem anderen Segment unterwegs.
Aber lass das noch ein bisschen besser verstehen. Also wenn ich jetzt diese 350 Kunden, gibt es da eine Branche, die besonders Cloud-Native, okay, aber kann genauso Versicherung sein wie Handel und so?
Total.
Okay. Yeah, weil dass die alle nicht haben, ist klar. Also das IT-System muss immer gut gemonitort.
Also das ist, ich sag jetzt mal, du kommst aus Münster, ich war lange bei Cozentric unterwegs, hatte viele Kunden da, ne? Bei euch sitzt eine Finanzinformatik, eine GAD,
Ja.
ne? Da sitzt, oder Fiducia heißt die, glaube ich,
Genau,
jetzt, ne?
Atruvia heißen wir.
Oder dann gibt es eine LVM, eine Provinzial Rheinland, ein
Genau.
Westlotto. Das
Ja.
sind alles IT-Buden eigentlich. Wenn du überlegst, du kannst heute keine Versicherung mehr verkaufen ohne ein Außendienstsystem, ohne Systeme, und die müssen laufen. Wenn die nicht laufen, kann dein Vertriebler nichts verkaufen. Also brauchst du Überwachung. Jeder von denen, ich weiß auch, glaube ich, so ungefähr, was die alle für Tools einsetzen, jeder von denen hat ein Observability-Tool im Einsatz und zahlt dafür wahrscheinlich in der Kategorie, wo die sind, mehrere Millionen im Jahr.
Und könnten die switchen?
Ja, klar. Die könnten
Warum machen die das
switchen.
nicht?
Ich habe es gerade grob erklärt, ne? Dass,
Weil die wahrscheinlich Cloud
dass
Native
es
ist, ne?
Datenschutzgründe haben kann, dass sie nicht in die Cloud wollen, dass sie Mainframe-Unterstützung brauchen, Technologien haben, die wir nicht supporten. Da kann es viele Gründe für geben. Es kann aber auch sein, dass wir gerade mit ein paar von denen im Gespräch sind und die zum Kunden werden.
Und Handelsunternehmen, so Thalia und Ernstings Family und
Total,
die doch
total.
alle, ne? Ja.
Also die ganze, ich weiß nicht, ob es noch dazu gehört, aber die ganze Douglas-Gruppe war früher auch ein Kunde von mir. Ist natürlich, den Douglas Online-Shop haben wir mit Instana überwacht. Ja, also das sind alles, ne, und Thalia, Buch.de oder Bücher.de ist das, glaube ich, ne? Das
Ja,
sind alles
läuft.
potenzielle Kunden, genau. Also alles, was E-Commerce ist sowieso, Banking, die ganzen Auto, Plattformen. Wir reden aber auch mit Firmen, die große Produktionsanlagen haben, die mit Open Telemetry überwachen. Also die Bandbreite ist hoch. Bis hin zu kompletten Digitalunternehmen, die Software machen. Ne? Jedes Softwareunternehmen, Adobe oder was weiß ich, ist für uns ein potenzieller Kunde natürlich. Ne?
Und solche Kunden sind dann die, die auch 1 Million plus Jahreslizenz haben
Also so ein
können, ne?
Adobe jetzt, sage ich mal, ist jetzt nicht mein Kunde, habe ich auch noch nie als Kunde gehabt, aber ich gehe davon aus, die zahlen zweistelligen Millionenbetrag.
Einfach weil du weißt, was Ticker hochskaliert
Ungefähr,
wurde, ne?
was
Das
das
kannst du
kostet, ne?
einschätzen.
Ja, das ist kein Problem. Es ist letztens announced worden, dass OpenAI hinter ChatGPT, ne, 175 Millionen im Jahr an Datadog zahlt. Also die zahlen 175 Millionen an Datadog für Observability.
Die waren heute übrigens down, ne? Weil irgendwie Cloudflare down ist.
Cloudflare ist,
Oder
genau,
nicht?
hat mich heute auch ein paar Mal getroffen bei dem einen oder anderen Produkt, genau.
Aber das ist jetzt, wenn wir da mal sind, das ist gar kein, da ist wenig Überlapp, ne? Also mal zum Verständnis, also das, was ein Cloudflare macht, ist nicht in irgendeiner Weise Competition.
Theoretisch nein. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein, dass es sogar ein Partner sein kann. Die haben aber tatsächlich auch einen Konkurrenten acquired und haben ein Observability Offering. Also Cloudflare hat selber auch, die
Macht
sind
ja mehr
also in
Sinn.
Teilbereichen sind die competitive. Ja. Aber grundsätzlich erstmal, Cloudflare arbeitet ja auch am Edge mit Funktionen. Und da ist tatsächlich so, dass alle Daten, die du rausgibst, OpenTelemetry basiert sind. Also wenn du Cloudflare überwachen möchtest und deine Cloudflare-Funktion, die du am Edge ausführst, dann geht nur OpenTelemetry. Und damit sind wir eigentlich auch ein perfekter Partner für Cloudflare. Wir haben mit Vercel zum Beispiel eine super Partnerschaft, sind im Marketplace, und das könnten wir auch bei Cloudflare sein. Und da werden die auch offen sein, weil Observability nicht deren
Core
Kerngeschäft ist,
Business.
ne? So, das heißt, das ist eher ein Partner, aber in dem Fall lustigerweise auch ein kleiner Konkurrent.
Oder Exit-Kandidat, aber jetzt haben sie schon irgendwie jemanden reingeholt und deswegen.
Ja.
Okay, und können wir noch verstehen, auch umsatzseitig, wahrscheinlich die Kunden, die ihr habt, sind dann auch logisch das Spektrum. Da kannst du nicht sagen, es gibt so, weiß ich nicht, weil bei uns Mittelstand, ne? Wir stehen voll für Mittelstand, in Deutschland sowieso, aber bei uns in der Region rund um Münster, ist klar, du kennst ja die Unternehmen da. Ist das so, also der größere Mittelstand, ist das so ICP oder eher, guckt ihr da
Na,
gerade?
ist auf jeden Fall ICP. Also wir können auch sehr gut an den Mittelstand verkaufen.
Ja,
Es
Logistik und.
ist natürlich so, dass der deutsche Mittelstand eher auf der Digitalseite rückständig ist.
Muss
So.
man halt festhalten, ne?
Das muss man
Es
einfach
ist einfach.
festhalten. Und da ist es immer schwierig, dann zu verkaufen, weil du eher, also für uns jetzt, weil wir eher die Technologie-Stack, den die haben, nicht supporten, sondern eher ja auf dem moderneren Technologie-Stack gibt es. Aber es gibt natürlich auch da, deswegen will ich das nicht verallgemeinern, hochmoderne Stacks auch im deutschen Mittelstand. Ne? Also eigentlich perfekt. Wir hinken aber natürlich der gesamten Digitalisierung massiv hinterher. Ne? Ja. Deswegen ist für uns Amerika auch der spannendere, entscheidendere Markt.
Ja, kannst du schon sagen, wie viel prozentual Amerika ausmacht?
Also im Moment sind wir 60-40, 60% Europa, 40% Amerika. Aber das liegt einfach daran, dass wir in Europa stärker angefangen haben.
Ja.
Also in Amerika erstmal noch gar keinen Footprint hatten. Mein Wunsch wäre natürlich, dass sich das mal mindestens dreht im nächsten Jahr.
Okay.
Ja. Aber ich sag dir, ich habe mit einem Kunden geredet, ich will den Namen jetzt nicht reden, nur um so ein Beispiel zu geben, das ist halt auch USA, ist halt auch viel größer. Das war eine Firma, die bindet so Kinderbetreuung an, online, also ein Portal für Kinderbetreuung, 300 Mitarbeiter, zahlen 2 Millionen im Jahr für New Relic. Also Millionen Kunde,
ja.
300 Mitarbeiter,
ja.
In einem Edge Case eigentlich so, wenn man so drauf guckt, sowas gibt es natürlich in Deutschland nicht.
Und die schnappt ihr euch dann?
So, und die stammen wir uns da drüben natürlich mehr. Und davon gibt es in den USA Tausende.
Ja.
Ne? Tausende. Und was ich auch immer sage, da gebe ich mal das Phänomen, Beispiel Dick's Sporting Goods, das war ein Kunde von Instana. Das ist halt so ein Sporthändler, wie bei uns Intersport. So. Nur ist der halt amerikaweit. Dadurch ist der einfach, weiß ich nicht, 30 Mal so groß wie Intersport. Weil wir in Europa natürlich in jedem Land eigene, ne? Kommst du nach London, gibt's auf einmal JDs, die siehst du hier nicht, bei uns hast du Intersport, gehst nach Frankreich, ist was anderes, in Spanien ist was anderes. Jedes Land kocht sein eigenes Süppchen und dadurch sind die Unternehmen in diesen Ländern klein. Und dadurch haben sie meistens auch nicht die Kapazität, um dann große Shops selber zu bauen, Infrastruktur aufzubauen. Da gibt's wenige, ne?
Okay, ich sag
mal
verstehe.
So, die Zalandos, dieser ist natürlich ein Beispiel, das ist ein Tech-Unternehmen. Wie viele gibt's davon in Deutschland?
Ja.
Nicht so viele.
Kannst du in der Größenordnung sowieso an zwei Händen abzählen.
Ja.
Ganz klar.
Ja, eine reicht.
Oder vielleicht sogar eine. Ja,
also eine
hast du reingebracht. Ja. Vielleicht zählt Lohnes und können wir durchgehen. Ist nicht mehr so viel.
Ja, also das in dem Bereich wird schwer.
Ja. Okay, und dann ist es ja fast erstaunlich, dass du nur 60-40 anpeilst, oder? Also wenn ich jetzt gerade mal so überschlage, also quasi riesiger Markt, ganz andere Traction, viel mehr Cloud-Native wahrscheinlich insgesamt und so, dann ist, und Wachstumsstory, dann ist das ja fast schon.
Man muss bedenken, dass wir heute 40, wenn man USA ist, 40, 60, wir müssen switchen. Das heißt, du musst ja erstmal den Revenue aufholen.
Ja.
Das heißt, im nächsten Jahr würden wir dann wahrscheinlich 80, 20 Revenue machen, um auf 60, 40 zu kommen.
Ja.
Und man darf nicht vergessen, dass wir hier halt unser Heritage haben. Ne? Wir sind halt hauptsächlich in Europa.
Das ist schon.
Das gibt uns hier natürlich einen Vorteil. Ne?
Ja.
Es ist einfach zu verkaufen. Ich habe hier ein riesiges Netzwerk. Wir haben hier Kunden, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten. Also es ist natürlich ein Stück einfacher, hier zu verkaufen, als in den USA für uns jetzt.
Ne? Das Gleiche gilt ja auch für die Competition und die ist dort genauso eben stark und hier vielleicht sogar unterrepräsentiert.
Ja.
Verstehe. Du hast eben diesen großen Wandel reingebracht, wo du nochmal das Kribbeln bekommen hast. Jetzt haben wir das mit KI natürlich auch. Hast du eine Weile kritisch gesehen, das weiß ich. Du hast auch in Content reingegeben und irgendwann hast du gesagt, krass, irgendwie, so hast du es jedenfalls gepostet, jetzt hat es bei mir schon nochmal zu einem Wow-Effekt geführt mit Agent Zero bei euch.
Auf jeden Fall. Also vielleicht mal zwei Dinge dazu. Also eine ist, ich bin grundsätzlich so ein bisschen kritisch, was diese LLM-Technologie angeht, weil sie eben so einen hohen Fehlergrad auch hat. Ne? Ich habe das ja auch gepostet. Ich war letzte Woche beim Atlanta Airport, habe dann in Google eingegeben, wo ist die United Launch. Und dann hat er ihm gesagt, irgendwie Terminal C1 bin ich hingegangen. Ich war aber nicht die United Launch. Ja, hat Gemini geantwortet, hat halluziniert. War einfach eine falsche Antwort.
Super selbstbewusst.
Hat mich super selbstbewusst, war total klar, stand G-Terminal C1 zwischen irgendwie Gate 14, 15. Ne? Da war aber die Delta Launch, nicht die United Launch. So, rausgefunden habe ich, dass die United Launch da war, wo ich da stand, wo ich die Abfrage gemacht habe, 10 Meter weiter. Und ich habe, wer Atlanta kennt, war, glaube ich, mal der größte Airport der Welt. Hat mich insgesamt 40 Minuten gekostet, ne? 20 hin, 20 zurück.
Da
dachte ich, schön, so ein LLM. Ne?
Also aus der Praxis, ne?
So rein aus der Praxis. Also das heißt, wir geben da Milliarden aus und es kann so eine Frage nicht beantworten. Ne? So, das stört einen natürlich. Davon darf man sich aber, glaube ich, nicht ablenken lassen, dass es eine geniale Technologie ist. Ne? So, also ich glaube, ich habe mich am Anfang so ein bisschen blenden lassen von diesen Fehlern. Und ich glaube, das machen immer noch viele, dass sie sagen, ja, aber es ist nicht präzise genug. Und das stimmt. Aber man muss auch mal gucken, was es kann. Ne? Im Coding-Bereich, bei uns jetzt für die Fehlersuche. Die Ergebnisse sind einfach phänomenal gut. Ne? So.
Und muss man festhalten. Also
muss man festhalten.
Lange getestet, also, und ihr könnt sagen, ihr könntet euch gewisse Dinge sparen oder anders. Also das
total, hat total. Wir können auch dem Nutzer einfach sozusagen eine Benutzerschnittstelle geben. Für mich ist AI momentan auch viel User Experience. Ne? Statt irgendwie in Daten selber zu suchen, stelle ich einfach eine Frage und die AI sucht in den Daten für mich und gibt mir eine Antwort. Mhm. Das ist einfach phänomenal in unserem Bereich.
Geschwindigkeitsbonus muss gar nicht eine bessere Antwort sein, sondern nur eine schnellere.
Schneller und bei uns ist eben auch so, dass du ein gewisses Know-how brauchst, was eigentlich nur ein paar Experten haben.
Ja.
Und auf einmal kann es jeder, weil ich diesen Support bekomme, dass es dann jeder machen kann. Ne? Ähnlich wie du, weiß ich nicht, ich sehe ja, wie meine Kinder arbeiten. Wenn du meinen Kindern jetzt irgendwas gibst und die wissen nicht, wie es geht, dann gucken die ein YouTube-Video oder fragen ChatGPT und machen dann einfach. Ne? Oder kochen oder was weiß ich, machen. Es gibt dir einfach einen Zugriff auf ein Wissen, das du vorher nicht hattest. Ne? Und ich glaube, das ist ein gigantischer Mehrwert. Ne? So, den muss man jetzt natürlich entsprechend nutzen. Man muss die Fehler ausschalten. Man muss sicherstellen, dass es keine gravierenden Fehler macht. Also es gibt schon so ein paar Sicherheitssachen, die man dann bei der Implementierung berücksichtigen muss. Aber grundsätzlich glaube ich erstmal, es ist ein Riesenmarkt. Wo ich immer noch kritisch bin, da wollte ich darauf hinaus, ne? Ich denke, ich bin immer noch kritisch, wenn ich mir angucke, was die Investitionssumme ist. Ich habe das gerade für einen Vortrag mal zusammengefasst. Das ist Wahnsinn. Ne? Also Billionen von Dollar werden in den nächsten 5 Jahren in Rechenzentren investiert.
Ja.
Und wenn man sich dann mal sozusagen, ich habe irgendwo eine Statistik gesehen, wie lange halten so GPUs? 4-5 Jahre. Das heißt, wenn du 1 Billion investierst, musst du 200 Milliarden abschreiben. Ne?
Halt im Sinne, weil die outdated sind. Ne?
Weil die outdated sind, musst du neu. Also es ist einfach, du musst Hardware ersetzt.
Ja.
Das heißt, wenn du jetzt eine Investition tätigst, baust du ja kein Haus, was 30 Jahre da steht oder 50.
Ja.
Sondern das ist was du vielleicht 4, 5, vielleicht auch alle 7 Jahre, egal.
Ja.
Aber das heißt, diese Menge, die da gerade, wenn du eine Billionen investierst, dann musst du einen Faktor davon an Umsatz damit generieren, damit sich das rechnet.
In einer sehr kurzen Zeit.
In einer sehr kurzen Zeit. Ja. So, jetzt muss man sagen, dass Firmen wie OpenAI crazy Wachstum, also gerade hat Sam Altman gesagt, dass sie auf 20 Milliarden Runrate sind. Das hat es ja auch noch nie gegeben. Eine Firma, die in, weiß ich, 3, 4 Jahren auf 20 Milliarden Umsatz wächst und dann mit einem Wachstum von Faktor 4-5, weil sie nächstes Jahr sind die vielleicht bei 100 Milliarden Umsatz. Gibt es in Deutschland? Weiß ich nicht. Gibt es da eine Firma? Weiß ich nicht.
Also musst du lange.
Also wenn, dann SAP wahrscheinlich Volkswagen oder so,
ja,
die aber mit ganz anderen Margen, die mit 4-5% Marge arbeiten. Und du hast da ein Software-Business, was vielleicht irgendwann, jetzt noch nicht, mit weiß ich nicht, 40-50% Marge operiert. Wahnsinn. Ne? Ja, und deswegen sagt man ja, OpenAI ist nächstes Jahr eine Trillion-Dollar-Company. In ein paar Jahren.
Ja, und dann ist es nicht mehr so viel kleiner als Microsoft, ne?
Nee, genau. Also das muss man sagen. Also das heißt, ja, es gibt schon Umsätze, aber trotzdem frage ich mich, ist dieses Gap, dass ich auf, ich sage jetzt mal Billionen, also ich habe gesehen, das sind ungefähr 5% des Welt-GDPs, also des weltweiten GDPs müssen mit AI erzeugt werden, um diese Investitionen
zu rechtfertigen.
Bin ich skeptisch.
Ja.
Ich halte es nicht für unrealistisch. Also ich sage nicht, das ist irre. Aber ich bin skeptisch. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass es ein Mega-Business wird, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man gerade übertreibt.
Ja? Also kann ich eine Blase so gesehen, aber...
Die Übertreibung ist immer eine Form der Blase. Man sagt ja auch Internet-Bubble war ja auch eine Blase, aber das Internet ist ja nicht weg danach.
Ja.
Sondern es ist wahrscheinlich trotzdem eines der besten, erfolgreichsten ökonomischen Modelle, die es hier gab. Also Google, Meta... würden ohne das Internet nicht existieren oder auch unser iPhone oder was weiß ich. Also das Internet war ja keine Bubble, ne? Sondern es gab eine Übertreibung und diese Übertreibung ist dann korrigiert worden und hat danach natürlich 10 Jahre gedauert, um wieder auf die Level zu kommen. Ob das jetzt hier eine ähnliche Bubble ist, weiß ich nicht.
Aber so
eine Bubble ist es auf jeden Fall.
Ja.
Und das ist ja auch natürlich. Ne? Das ist ja, es entsteht so eine Art FOMO, ne? Und dann wollen alle investieren und es wird mehr und mehr und mehr und keiner will verpassen. Und dann wird immer mehr investiert. Und das ist, glaube ich, natürlich, dass dann eine Übertreibung entsteht. Ne?
Ja, so. Also eine Signatur im Vergleich zu .com war jetzt dieses ganze zirkuläre Investieren. Siehst du das auch so? Also wenn jetzt zum Beispiel Nvidia ganz konkret investiert in OpenAI und die nehmen das Geld, um wieder Nvidia-Grafikkarten zu kaufen und die pushen sie eigentlich...
Ja, klar.
Zusammen. Das ist so.
Also ich glaube, das Kernproblem, was man ja aber auch, was so ein bisschen dahinter steckt, ist, ich nehme jetzt mal ein Lovable, könnte man irgendwas alles nehmen. Ne? Die Grundidee ist, ich als Kunde zahle Lovable $1. Lovable zahlt dann $2 an Anthropic für das Modell. Anthropic zahlt von den $2 $4 an Amazon für die Infrastruktur und Amazon kauft für $8 bei Nvidia Chips dafür. Das ist ja die Kette. Das ist ein Ponzi-Scheme. Klassisch, ne, würde man sagen. So. Und das stimmt auch so gesehen. Und dann, wenn man dann noch sagt, und jetzt investiert Nvidia noch in Lovable, um denen Geld zu geben, damit das Ponzi-Scheme, dann treibe ich dieses Flywheel an. Das ist eine Sichtweise. Mhm. Und die kann man auch so ein Stück nachvollziehen. Aber die andere Sichtweise ist natürlich, dass, wenn ich davon ausgehe, dass im Moment Geschwindigkeit zählt, um groß zu werden, dann kann ich dieses Modell natürlich auch mit Geld einfach befüllen und ich nehme diese Ineffizienz in Kauf, $1, $2, $4, $8, weil ich einfach sage, über die Zeit und mit Größe werden diese Inference-Kosten geringer, das heißt, irgendwann ist nicht mehr, Lovable bezahlt nicht mehr $1 für $1, $2 Anthropic, sondern nur noch 50 Cent an Anthropic und Anthropic zahlt nur noch 25 Cent an Amazon, ne? So, wenn dieser Zug, ne, durch Effizienzgewinn. Und wenn das eintritt, dann ist natürlich das, dann ist auf allen Ebenen das Business phänomenal. Ne? Weil ich da mit hohen Margen und großer Reichweite oder Masse einfach ein super Business habe. Und ich glaube eher, wenn du mich jetzt fragst, dann glaube ich, wenn man die VC-Welt kennt und so, dann wollen die da kein Ponzi-Scheme aufbauen. Das glaube ich nicht. Sondern die wollen einfach die Welle reiten und nehmen diese hohe Ineffizienz in Kauf. Ne? Ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob du noch zu jung bist oder so, aber 2000, wenn du hier die Nachrichten gehört hast, dann haben die alle gesagt, was ist denn das da mit Amazon? Ja, das war das Gleiche. Da haben die gesagt, du bestellst, du musst nichts bezahlen, die zahlen du bestellst was für $1, die zahlen $5 an die Deutsche Post, dass sie dir das ausliefern, dann schickst du es noch zurück. Das kann nie funktionieren, das Modell. Ja, und die haben immer gesagt, nein, nein, wenn ich groß genug bin, dann entstehen Effizienzen und dann wird es profitabel. Es ist passiert. Ne? Heute ist Amazon ein irres Unternehmen, hat noch woanders Effizienten rausgeholt. Und ich glaube, dass hier ein ähnlicher Gedanke ist. Wir Deutschen sind sehr gut da drin, dann immer zu sagen, ja, aber der macht ja kein Geld und das, ne, das kann nicht funktionieren.
Ja.
Ich glaube, das kann schon funktionieren, wenn's. Aber da ist der Punkt initial, wie groß wird das Business? Ist OpenAI, wird das demnächst das nächste Google, wird das 200, 300 Milliarden Umsatz machen? Dann glaube ich, wird sich das alles rechnen. Ne?
Denkst du, das ist so Winner takes it all fast?
Schwer zu sagen. Ich denke im Moment, was auf jeden Fall ich im Moment sagen würde, ist, das ist auch bei uns so, das Modell ist die IP. Also wenn ich mir unseren Agent angucke, unsere Technologie, ohne Claude wird das nicht funktionieren. Also das heißt, wir sind abhängig von diesem Modell und das Modell ist eigentlich die hohe Innovation und wir sind eigentlich eher Anwender von dieser Innovation. Das heißt, ich glaube, dass diese Modelle am Ende der große Profiteur sein werden. Ich kann mir auch vorstellen, wie aktuell, dass zum Beispiel Anthropic und Claude sind sehr gut für alles im Code. Also so ein Cursor, wir nutzen fast alle Claude, während OpenAI eher in anderen Bereichen Stärken hat, ne? Bei Text und was. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht am Ende 4-5 Modelle gibt.
Nach Use Case so ein bisschen.
Nach Use Case optimiert. Die einen können das besser, die anderen können das vielleicht auch, was du für Daten hast. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es nicht einen Gewinner gibt, sondern mehrere. Und dann gibt es ja eine These, die Marc Andreessen verfolgt, der sagt, es wird ein Race to the Bottom geben. Also er sagt ja eher, die Modelle werden am Ende ähnlich wie der Browser im Internet oder so, Commodity, also es gibt das Race to the Bottom, der eine wird den anderen unterbieten, es wird immer billiger werden, es wird ein Preiskampf, weil alle gleich gut sind und am Ende gibt es dann nur noch ein, zwei, die aber mit Masse, aber geringer Marge momentan nicht zu sehen, dass das passiert, finde ich. Ne? Aber
kann keiner so genau sagen, das ist eine große Wette und auch ein Anthropic raised enorme Summen. Also das ist jetzt
nicht enorme so, Summen, da stehen große Unternehmen hinter, viele Unternehmen sind davon abhängig. Also ich glaube, das wird jetzt erstmal, ja, ich habe morgen diesen Vortrag, habe ich ja gesagt, in Mannheim bei einer Konferenz, da habe ich vor 10 Jahren die Keynote gehabt, die hieß Software is Eating the World. Und da habe ich Prognosen gemacht, wie die Software die Welt in den nächsten Jahren verändern kann. Ich habe zum Beispiel gesagt, Uber wird ein Gewinner sein, Netflix wird Medien beherrschen, war damals irre, heute ist das so? Und jetzt heißt es AI is eating the world. Und ich habe keine Ahnung, wie die Zukunft aussieht.
Aber das wird dein Vortrag sein.
Das wird mein Vortrag sein. Mein Vortrag wird eigentlich sein, dass ich zurückgucke und sage, boah, damals habe ich eigentlich ganz gut vorhergesagt. Das war irgendwie auch einfach. Ne? Mhm. Auch wenn man damals irgendwie sagte, es ist verrückt. Aber irgendwie war es im Nachhinein einfach. Heute würde ich sagen, ich habe Schwierigkeiten zu sagen, wo auch für uns jetzt, wo wir in einem Jahr stehen, weil die Modelle sich schnell entwickeln, zu sagen, wo wir in 10 Jahren sind. Das Thema Robotik, ja, wenn man sich anguckt, wie schnell sich das auch mit AI entwickelt.
Ja.
Das Thema autonomes Fahren, Thema ganze Software, Agentic.
Mhm.
Ich weiß es nicht. Mhm. Ich kann das nicht vorher sagen.
Aber ist es schon richtig, dass es bei dir ein Shift gab? Also hast du dann irgendwann gesagt, ich stelle mir jetzt gerade so vor, ein Town Hall Meeting, all hands, hey Leute, wisst ihr was, ich glaube wirklich, wir sollten da Double Down machen, Agent Zero, das wird, wenn wir das nicht machen, dann kommt ein Competitor um die Ecke und
so. Genau, ich habe ein bisschen anders gedacht. Also ich war total skeptisch und habe auch nicht daran geglaubt, habe aber trotzdem meinem Team gesagt, wir müssen alles reinstecken und das bauen. Warum habe ich das gesagt? Okay. Weil ich mir immer denke, was sind meine größten Risiken?
Mhm.
Ja? Nicht erfolgreich zu sein. Und ich habe einfach drauf geguckt, habe gesehen, boah, da wird so viel Geld reinvestiert. Alle Investoren glauben an diese AI-Story. Ne? Ich jetzt noch nicht.
Mhm.
Aber ich habe auch gesagt, wenn die, also was gibt es für Szenarien? Ich habe recht, super. Ne?
Mhm.
Aber was ist, wenn die anderen recht haben? Dann verliere ich das Game.
Mhm. Ne?
Und deswegen habe ich gesagt, das kann ich mir nicht leisten,
sondern
ich muss jetzt mein Team darauf ansetzen. Und ich weiß damals auch, mein Head of Product, der war nicht so begeistert. Ich habe gesagt, nein, wir gehen jetzt all in auf AI und finden raus, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Und wir machen alles, was möglich ist, um AI-native zu sein.
Und er hatte schon im Team Leute, die fest dran geglaubt haben, oder? Weil ich weiß, stell mir das.
Ja, wir hatten auf jeden Fall, wir haben dann Leute auch geheiert. Wir haben dann Leute wirklich eingestellt, die auch diese AI-Fähigkeiten haben, das zu bauen.
Ja.
Genau, wir haben ein Team aufgebaut. Ich habe meinen CTO, der Ben, der ist dann relativ schnell begeistert davon gewesen. Am Anfang weiß ich gar nicht mehr, vielleicht so mittelbegeistert.
Sonst kann es nicht gut werden, ne?
Aber dann hat er erste Versuche gemacht, gesagt, Mirko, ey, geil. Ne?
Mhm.
Dann hat er mir erste Resultate gezeigt und ich habe gesagt, boah, crazy. Ne? Also, und indem man dann so reingekommen ist, hat man mir gedacht, boah, da kann man das noch mitmachen, das noch mitmachen.
Mhm.
Und dann, sage ich mal, relativ schnell, ich sag mal, innerhalb von 1, 2, 3 Monaten waren wir infiziert, ne, alle. Und haben gemerkt,
parallel sind die Modelle besser geworden?
Genau.
Das ja auch.
Parallel werden die Modelle besser. Und dann wussten wir relativ schnell, okay, wir lagen falsch. Ne?
So. Krass. Und war das für die Series A entscheidend? Also wurde danach gefragt, wie weit seid ihr damit? Mit Agent Zero?
Ja, fragen die Leute danach. Aber es war nicht mein Pitch.
War nicht dein Pitch. Okay. Wäre aber jetzt dein Pitch?
Teil. Wäre Teil meines Pitches, ja.
Interessant, weil in Pitch-Decks geht eigentlich gar nichts mehr ohne AI, ne? Aber
Wobei ich auch sagen muss, eine der Dinge, die ich schon gelernt habe, ist, es gibt da auch keine Mode. Ne?
Mhm.
Also du hast nicht diesen Burggraben, den du verteidigen kannst. Es geht um Geschwindigkeit, es geht um User Experience, es geht darum, die Daten und Kontext bereitzustellen. Aber am Ende ist es das Modell. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das, was wir gebaut haben, kein anderer bauen könnte.
Mhm. Ne?
Sondern da muss man sich schon verteidigen, indem man innovativ bleibt, schnell bleibt. Das berühmte 996 im Silicon Valley, ne?
Mhm.
Das ist ja dadurch entstanden, dass die Leute gesagt haben, shit, es gibt keine Mode. Also muss ich einfach das Schnellste sein, Landgrabbing machen.
Mhm.
Und das kann ich nur, indem ich von 9 bis 9 6 Tage die Woche arbeite.
Mhm. Mit 40 im Sales jetzt. Und das ist ja nur, das zeigt das ja, wenn er jetzt ist.
Genau.
Gas geben und Kunden überzeugen.
Kunden überzeugen,
ja, genau. Kunden überzeugen.
So, und das ist, glaube ich, die Phase, in der wir sind. Das ist jetzt nicht so, ich laufe jetzt nicht rum und sage, ich habe hier irgendwie die geilste AI erfunden, weil stimmt nicht. Wir nutzen die AI.
Mhm.
Und das muss man heute einfach tun.
Aber ihr nutzt sie nicht einfach nur so, um sie zu nutzen. Das ist halt
der Nein. Du musst den Use Case und du musst auch lernen, wie du es nutzt. Ne? Also man muss das schon auch, man muss die im Amerikaner sagen, diesen Muscle, ne? Man muss diesen Muskel entwickeln, um AI auch nutzen. Man muss verstehen, was ist ein Agent, wie ein MCP-Server, die Schnittstelle, welche Daten muss ich leben, wie die Daten, welche Funktionen muss ich dem Agent geben und damit der arbeiten kann. Also ich muss da schon auch lernen.
Mhm.
Aber es ist jetzt keine Rocket Science.
Aber Series A war dann geclosed.
Series A haben wir geclosed, haben wir direkt announced, weil wir auch ein Produkt hatten und die Traktion auch genutzt haben. Wobei man auch da sagen muss, das ist eigentlich ganz witzig gewesen, kann man auch anekdotisch erzählen. Wir haben eine 35 Millionen Series A geraced auf einer sehr hohen Bewertung aus meiner Sicht für eine Series A und ein Unternehmen, was 1,5 Jahre alt ist, also mehr oder weniger, halbes Jahr am Verkaufen. Und es hat keinen interessiert.
Mhm. Weil die ganzen anderen Runden so viel größer
sind. Weil die anderen Runden so groß sind. Ja. Also wir haben, ich war bisher mit jeder Runde bei TechCrunch. TechCrunch hat gesagt, boah, nee, boring. Ne?
Ja.
Ja? 35 Millionen Runde. Ne? Klar, wenn du parallel irgendwie, wie du hast gerade selber gesagt, da raced Cursor 2,8 Milliarden auf 30 Milliarden, da raced N8N auf 2,5 Milliarden, da bist du dann mit deiner 35...
In Deutschland, genau.
Ja, ja, ja. War ich auch Investor, war ich Angel Investor.
Ach, ja.
Sehr gut. Sehr gut, genau. Danke an Jan. aber was ich sagen will ist, lustigerweise hat es keinen interessiert.
Mhm.
So, also ich sag mal, wir haben damit zwar immer noch Neues irgendwie selber generiert, aber so richtig geil fand das keiner. Ne?
Mhm.
Also während, ich sag mal, 3-4 Jahre zurück, 35 Millionen Series A in Deutschland, weiß ich nicht, gab es nicht viele. Ne?
Mhm.
So. Interessiert dort keinen mehr. Also da sieht man nochmal, wie sich so ein Markt verändert, ne?
Ja.
In diesem Hype-Cycle, dass du dann sagst, ey, mit einer 35 Millionen A-Runde lockst du hier keinen mehr hinter dem Sofa hervor. Ne?
Ja. Ja. Und ihr wolltet aber auch nicht mehr raisen. Also sonst wäre es ja eine naheliegende Frage, hätte man noch, das ist ja mal so wahrscheinlich ein Punkt.
Ja klar, man kann ja immer mehr, weniger raisen. Man muss sich das dann eben, wie ich sagte, ne, um da zurückzukommen, mit dem Olli Plan gemacht.
Ja.
Wir wussten, wie viel Geld wir brauchen, bis zum nächsten Step zu kommen.
Und subscribed, aber dann noch irgendwo gesagt, so jetzt.
Genau, wir hatten tatsächlich 7 Termsheets.
Ja.
Und ja.
Mhm. Und kannst du uns mal sagen, wohin die Reise jetzt geht? Also ich verstehe total, das kommt ja total durch. Tunnel, Sales,
ja.
Jetzt Vollgas, USA, ja. Verhältnis 60-40 soll es werden. Okay, Gas geben, du bist ständig, ja. Machst Keynotes und
ja.
So. What's next? Was kommt jetzt eigentlich so?
Jetzt kommt erstmal Execution.
Mhm.
Wir müssen jetzt das Team, ich habe gesagt, wir haben 40 Mann im Sales Guide, den muss jetzt produktiv bekommen. Das ist viel Execution.
Die alle im gleichen Monat? Nee.
Fast alle.
Echt?
Ja. Irre. Ja. Das ist ja auch, das ist ja das Geile. Ich erzähle immer, ja, aber ich erzähle immer, das ist ja so, wenn man das noch nicht gemacht hat, das ist ja für einen Deutschen so unvorstellbar.
Ja.
Das ist ja das Geile in den USA.
Mhm.
Ja, also, du kannst sagen, ich hire heute jemanden und der fängt nächste Woche an.
Mhm. Ja, es gibt keine Kündigungsfrist.
Gibt keine Kündigungsfrist. Ja. Und das heißt einfach, du bist ja, so extrem schnell. Ja, hier ist alles, wenn du jetzt sagst, ich will in Deutschland ein Sales-Team aufbauen, heute, dann musst du sagen, oh, Mitte November, Kündigungsfrist für Ende des Jahres ist schon vorbei. Mhm. Also eher kündigen bis Ende März.
Ja.
Ne? Ist ja oft 6 Monate zu Quartalsende. Mhm. Das heißt, du kannst sagen, ich kann jetzt Leute im April einstellen.
Mhm.
Überleg dir das mal, was das für ein Nachteil ist. In den USA sage ich, ich brauche jetzt noch 10 Leute, 1. Dezember, kein Problem.
Mhm.
Ne, heute ist Mitte November. Easy.
Folgen musst du sie trotzdem, aber das geht.
Klar, ja. Aber es geht.
Ja.
Ich kann das machen. Ne? Mhm. Indem ich
diese 40 sind größtenteils USA.
Viele in den USA. Ich würde sagen 25 Leute in den USA und dann eben in Amsterdam im Office auch.
Verkaufen ja. In Deutschland oder fokussieren die voll?
Nein, nur USA.
Hier ja. Musst du wahrscheinlich Deutsch sprechen, wirklich. Ne?
Ja, Deutsch sprechen. Und wie gesagt, wir haben europäische Vertrieb auch in Amsterdam für alle anderen Länder.
Mhm.
Ja. Aber das ist so ein bisschen, jetzt musst du natürlich und da könnte man jetzt einen eigenen Podcast auch machen. Was muss man jetzt alles tun? Und zwar in Windeseile, ne? Deine ganzen Outbound-Strategien, ne? Sequences, Prozesse bauen. Du musst die Leads füttern. Du musst die Programme machen für die Leads. Du musst Inbound, Outbound, also alles. Nur die richtigen Rollen. Du brauchst SAs, die müssen trainiert werden. Messaging muss da, Handbücher geschrieben werden. Also du musst, wenn ein Lead reinkommt, muss der richtig verteilt werden. Wenn du jetzt nicht mehr, ne? Du hast... Am Anfang als hast du 2 Vertriebler, kommt ein Lead rein, dann verteilst du den manuell. Dann sagst du, der ist für Marcel, der geht an den Scott.
Ne? Ja.
So, jetzt hast du 25 Vertriebler. Jetzt kannst du das nicht manuell machen. Jetzt musst du automatisch Lead Routing, Tools füttern. Das ist.
Was für einen Sprung macht ihr von 4 auf 40 im Vertrieb? Nee.
Ja, ungefähr.
Krass.
40 Leute, ne? Das sind nicht alles dann Quota Carrying. Leute, ich glaube, wir haben 6 Enterprise-Vertriebler in den USA, 6 in Europa, also 12 Quota-Carrying, die gleiche Anzahl im Commercial für kleinere.
Mhm.
Also das heißt, wir haben jetzt so wahrscheinlich 24 Quota-Carrying-Reps. Mhm. Ja.
Ich bin jetzt spannend vor, auch die Competition unter den Sales-Leuten, die ist ja normalerweise auch
total.
Freuen sich vielleicht auch. Ich höre gerade so einen Raum vor, die starten alle Tag ein. So
und du musst auch eine gewisse Taktung reinbringen, ne? Und auch, wenn du viel und schnell hirest, musst du auch schnell feiern.
Mhm. Ja? Klar, Underperformance.
Ja, so. Underperformance.
Ja.
Ja, oder auch einfach Attitude.
Ja. Ne?
Hab gerade, wie gesagt, vielleicht auch eine Anekdote, SDR eingestellt, sollte mit in die USA, wohnt in Amsterdam, hat den Flieger verpasst.
Mhm.
Ne? Verschlafen, war keine Ahnung, zu spät. 10.40 Uhr war Start, war 10.25 Uhr erst am Flieger. Hat dann aber keine Accountability gehabt, ne? So, sondern gesagt, ja, war nicht meine Schuld, hier Passkontrolle, bla bla bla. Nicht hinbekommen, einen neuen Flug zu buchen, war hin und her, hat erwartet, dass die Firma den neuen Flug bucht. Sofort gekündigt.
Ja, kann ich verstehen. Ja?
Also sofort gesagt, okay, wrong culture, keine Accountability. Ja klar, man kann den Flieger verpassen, passiert mir nicht. Aber würde ich okay finden. Aber da muss man auch sagen, shit, ich habe verpennt. Liebe Company, ich buche mir einen neuen Flug, ich komme 8 Stunden später an. Kein Problem. Ne? Aber
dann hast du es noch gefixt, so gesehen, ne?
Dann hast du es gefixt. Ja. Dann kannst du sagen, dann sagst du nochmal, okay, kann passieren, sollte nicht, alles gut. Ne? Aber wenn dann einer noch die Schuld beim Unternehmen sieht und die Erwartungshaltung, dass das Unternehmen das lösen muss, nein, falsches Attitude für mich. Ne? So, das kannst du machen, wenn du bei einem Konzern arbeitest. Ne?
Ja.
Dann kannst du die Erwartungshaltung haben, aber nicht bei einem Startup. Ne? Und dann darfst du auch nicht zulassen, dass die Kultur sich durchsetzt. Ne? Sondern du musst eine Kultur haben, wo die Leute gewinnen wollen, wo die accountable sind für sich selber und rausgehen und gewinnen. Ne? Das muss man machen.
Das ist eigentlich wieder fast ein Cliffhanger. Zu sehen jetzt mit dem nächsten Update, vielleicht mit Olli.
Mit Olli, auf jeden Fall.
Das, was er sich vorgestellt hat, mit Mallorca und bis jetzt aufbauend.
Funktioniert, das ist ja Wahnsinn. Auf jeden Fall, ich würde auch total gerne manchmal, kennst du das Gefühl, wenn du gerne mal vorspulen möchtest, ich würde jetzt auch gerne mal 6-12 Monate vorspulen, um zurückzugucken, um zu sehen, hat das geklappt, hat das nicht geklappt, um irgendwelche Fehler auch wieder auszumerzen. Also es ist super spannend, es macht mich auch total, ich bin da begeistert, das mache ich, das dafür arbeite und lebe man.
Ja, dann sollten wir wahrscheinlich wirklich in 6 Monaten oder in 12 Monaten das nächste Update machen, ob das so aufgegangen ist. Wahrscheinlich nicht genau, wie du geplant hast, aber das Schöne ist, du wirst ja dann passend reagieren.
Genau, weiß man jetzt noch nicht. Das ist eine totale Überraschung auch für mich. Ne? Also ich habe natürlich eine Idee, aber ich weiß natürlich auch, dass die Idee nicht so aufgehen wird, sondern es anders kommen wird. Ne?
Ja, wir bleiben dran.
Auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut.
Mich auch. Vielen Dank, dass wir hier sein durften bei dir in Solingen.
Sehr gerne. Jederzeit.